Deutschlandfunk, Information und Musik.
Eine kleine Reise ist genug, um uns und die Welt zu erneuern, schrieb der französische Schriftsteller Marcel Proust einmal. 20 Monate war uns das nahezu durch Corona verwehrt. Umso größer scheint der Nachholbedarf vieler Deutscher in diesem Sommer zu sein. Die große Lust am Reisen macht sich gerade vor allem an den Flughäfen bemerkbar. Dort warnte man schon vor Wochen vor ellenlangen Warteschlangen und gestrichenen Flügen. Nach langen Pandemie-Wartezeiten fehlt es vor allem an Personal. In den Zügen kommt es, wen wundert das noch, zu erheblichen Verspätungen und auch auf den Autobahnen stehen die Autos dicht an dicht. Trotzdem wollen wir auf unseren Urlaub an einem anderen Ort, vielleicht sogar einem Sehnsuchtsort, nicht verzichten. Ist Reisen aber nicht doch zu einer Zumutung geworden? Für alle die, die sich gemeinsam in Bewegung machen, für die Umwelt und das Klima? Oder dient Reisen doch ein Stück weit der zumindest individuellen Welterneuerung? Sprechen möchte ich darüber jetzt mit dem Historiker und Tourismusforscher Hasso Spode. Er untersucht die Geschichte des Reisens und leitet das historische Tourismusarchiv der TU Berlin. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Bevor wir sicherlich auch noch einen Blick in die Geschichte des Reisens werfen, lassen Sie uns noch ein wenig in diesem Sommer 2022 bleiben. Ist das nicht ein ganz besonderer Reisesommer, der erste, in dem wir wieder reisen können? Insofern eine Rückkehr zur Normalität, auch wenn wir schon wieder ängstlich auf den kommenden Herbst schauen und uns fragen, wie es dann mit der Pandemie wohl weitergeht. Wie nehmen Sie die derzeitige Reisewelle wahr? Ist das eine Flucht vor dem Alltag?
Naja gut, diese Fluchttheorie ist uralt, dass man in den Urlaub fährt, um einem schrecklichen Leben zu entfliehen. Was mir jetzt auffällt, ist natürlich der Nachholbedarf. Ich glaube, Sie hatten das Stichwort schon genannt. Und wir haben jetzt eine Situation, also Gott, wenn man da im Fernsehen sieht, wie diese Bilder, wenn man es also nur geschafft hat, loszufliegen, dann ist man wirklich urlaubsreif. Ja. Ich kann das schwer nachvollziehen. Ich fliege sowieso ungern. Aber es zeigt die unbändige Sehnsucht grundsätzlich nach Tapetenwechsel. Die unbändige Sehnsucht der Menschen nach der Ferne. Ich denke, einerseits ist die inzwischen etablierte Tourismusindustrie, die sich so im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts entwickelt hat, etwas sehr Modernes, weil es eine ganz andere Weltauffassung voraussetzt, als die Menschen Jahrtausende vorher hatten. Zum anderen ist es aber auch etwas Universelles. Es gibt keine Kultur, die nicht Auszeiten hätte. Ja? Also es gibt immer die heiligen Zeiten, da ist was Besonderes. Da befindet man sich in einer anderen Welt und wenn es nur ein Kirchenfest ist, Pfingsten oder sowas, da haben sich die Leute früher unheimlich betrunken und das gehörte aber dazu. Oder eben der öde Alltag. Und dieses Wechselspiel aus Alltag und Festtag, aus profaner Zeit und heiliger Zeit, das brauchen die Menschen. Es gibt meines Erachtens keine Kultur, die nicht solche Auszeiten kennt. Und unsere große Auszeit ist eben die Urlaubszeit.
Was vielleicht so dazwischen steht, Herr Spode, ist dieses In-Bewegung-Sein. Vielleicht hat uns das ja auch besonders gefehlt in den letzten Monaten. Gerade ist auch ein Buch erschienen mit dem Titel Die Philosophie des Fahrens. Das beschäftigt sich mit der Frage, warum wir so gerne am Steuer sitzen und was das mit unserer Freiheit zu tun hat. Mehr erfahren Sie übrigens heute ab 16.10 Uhr zu dem Buch in unserer Sendung Büchermarkt. Können Sie uns die Frage vorab schon mal beantworten? Warum fahren wir gerne mit dem Auto vor allem woanders hin?
Ja, mit dem Auto, das ja, das ist natürlich was Individuelles. Im 19. Jahrhundert gab es den berühmten Reiseschriftsteller, einen Briten, John Ruskin. Und der regte sich furchtbar darüber auf, über den Terror der Pünktlichkeit, den Massentransportmittel ausüben. Ja, das ist ja sozusagen eine Industrialisierung des Reisens. Und er verschmähte die damals neue Eisenbahn. Damit könne man nicht reisen, sondern werde wie ein Paket verfrachtet, sagte er. Was machte der Ruskin? Der war sehr wohlhabend und nahm eine Mietkutsche. Und mit der Mietkutsche ist er quer durch Europa gereist. Und genau diese Freiheit bietet letztlich auch das Auto. Ich habe erstens keine unangenehmen Reise genossen, obwohl es manchmal ja auch durchaus sehr angenehme Erfahrungen da geben kann. Und zweitens bin ich nicht daran gebunden, auf die Sekunde dann praktisch pünktlich da irgendwo mich reindrängeln zu müssen. Insofern kann man sagen, Raskin ist vielleicht so ein geistiger Vorbereiter der Individualmobilität gewesen.
Haben wir es da besonders gerade nicht doch auch mit einer paradoxen Situation zu tun? Wir haben unsere Freiheit über das Reisen ja gerade wieder gewonnen. Wir können allein bestimmen, wohin es gehen soll. Aber genau dieser Wahlentscheidung, damit ist man ja selten allein. Also man trifft in diesem Sommer auf unzählige andere, die genau die gleiche Idee hatten. Das macht doch auch wieder unfrei, oder?
Ja, naja, klar. Also das hat der Hans-Magnus Enzensberger schon 1958, glaube ich, sehr schön in seiner Theorie des Tourismus gesagt. Wir wollen sozusagen dem industrialisierten Getriebe der Unfreiheit des Alltags entfliehen. Und die Tourismusindustrie bringt uns dann wieder in genau die gleiche Unfreiheit rein im Urlaubsort. Aber ich finde das etwas übertrieben. Also wir haben tatsächlich durchaus noch Möglichkeiten, uns eben von Pflichten zu entlasten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und man fühlt sich letztlich freier. Und die Menschen sind ja nicht blöd, die nehmen das ja offensichtlich in Kauf, diese Schwierigkeiten, da irgendwo von A nach B zu gelangen, nehmen sie ja in Kauf, um eben Erfahrung zu konsumieren, um Lebensfreude zu konsumieren. Das offensichtlich wird dieser Preis dann dafür bezahlt und das sollte man mal so hinnehmen erstmal. Es ist in der Tat allerdings ein bisschen paradox, ja.
Wenn wir über die Freiheit oder auch die Unfreiheit des Reisens reden, dann können wir auch über das Reisen in der ehemaligen DDR sprechen. Da sind Sie ja Fachmann. Sie haben darüber in diesem Frühjahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Urlaub, Macht, großgeschrieben Geschichte, Reisen und Tourismus in der DDR. Wie frei fühlte sich das Reisen für die Menschen damals an?
Ja, also natürlich haben die DDR-Bürger letztlich die gleichen Grundmotive wie alle anderen auch. Eben mal rauskommen, was ich eingangs sagte, eben eine Auszeit zu nehmen, wo man bei sich selbst sein kann, wo man sich um die Familie oder um sich seine eigene Person auch entfalten kann. Also das sind eigentlich Grundmotive, die in den industrialisierten Ländern die große Mehrheit der Bevölkerung teilt. Die Rahmenbedingungen in der DDR waren natürlich ein bisschen anders als in Westdeutschland, das ist klar. Also zum einen hat das Regime schon sehr früh, also noch unter Ulbricht in den 50er Jahren, erkannt, dass eben das Reisen die Menschen oder Urlaubsreisen die Menschen glücklich macht. Und da haben die sehr viel Geld in die Hand genommen und haben einen Feriendienst aufgebaut der Gewerkschaften und auch die Betriebe haben dann später sehr viel getan, damit die Leute für wenig Geld 2 Wochen in den Urlaub fahren können. Das ist so der DDR-Standardurlaub gewesen. Der kam dann so, in den 70er Jahren kostete sowas nur 300 Ostmark. Zum Vergleich, ein Kilo Kaffee in der DDR kostete 70 Mark. Also das Reisen war eigentlich für jeden theoretisch möglich vom Geld her. Natürlich wissen wir seit 1961 die Mauer stand, dass die Reiseziele sehr begrenzt waren. Was blieb, war A, die DDR selbst, also die Ostsee war quasi dann nachher das Mittelmeer der DDR-Bürger. Aber es gab natürlich auch noch die Möglichkeit, in die sogenannten Bruderländer, also nach Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien zu reisen, teilweise auch in die Sowjetunion. Also es gab auch Auslandsreisen, wenn auch nicht in dem Umfang wie in Westdeutschland. Mhm. Aber sozusagen die Grundmotivik ist gleich, aber die Rahmenbedingungen waren sehr verschieden.
Was sicherlich universell ist, wenn wir in den Urlaub fahren, egal wohin und mit wem, dann entstehen in unseren Köpfen ja Bilder, die zu Hause schnell zu Erinnerungsbildern werden. Welche Rolle spielt denn die Nostalgie, das Verklären von Urlaubsereignissen für uns alle?
Ja, man muss sagen, die Nostalgie grundsätzlich ist wichtig für den Urlaub. Wir haben uns einen touristischen Blick auf die Welt zugelegt. Das heißt, wir glauben, dass das, was früher mal war, irgendwie echter ist, authentischer, dass es irgendwie schöner war früher. Das haben, verdanken wir letztlich Rousseau schon. Ne? Zurück zur Natur. Und diese Grundidee ist der Antrieb des Tourismus grundsätzlich. Und jetzt zu Ihrer Frage. Natürlich ist das Erleben im Urlaub intensiver als im Alltag, weil man ja da diese Routine hat, da denkt man ja nicht dran, was man nur gerade immer ständig macht. Und das merkt man sich auch nicht. Während Urlaubserlebnisse im Gedächtnis haften bleiben. Und gerade für junge Leute sind die sehr prägend. Die bleiben sozusagen das ganze Leben über im Gedächtnis haften. Wenn ich zum Beispiel noch daran erinnere, wie ich irgendwie als junger Mann da irgendwie in Nordafrika rumgezogen bin, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Das müssen nicht unbedingt schöne Erlebnisse gewesen sein, aber sie waren intensiv. Und das ist sozusagen das echte Leben.
Das Leben als eine Reise zu sich selbst. Mit dem Tourismusforscher Hasso Spode sprach ich über Urlaubschaos und Urlaubssehnsüchte. Nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in zurückliegenden. Vielen Dank.
Gern geschehen.